Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Holger Kube-Ventura, den künstlerischen Leiter der Kunsthalle und den Kurator der aktuellen Ausstellung Shirin Neshat, Frauen in Gesellschaft. Hallo Holger.
Hallo, hallo.
Du hast Shirin Neshat nach Tübingen geholt, besser gesagt, sie kam ja gar nicht zur Vernissage am letzten Freitag, obwohl sie angekündigt war. Was war los?
Leider ist sie nicht gekommen. Ja, Shirin Neshat ist gerade Regisseurin einer Oper für die Salzburger Festspiele. Sie inszeniert dort die Aida von Verdi. Und das ist genau in der Zeit geschehen oder ist jetzt auch noch. Die Premiere wird sein am 5. oder am 6. August. Und sie hat dann natürlich mit sehr vielen Leuten zu tun. Das sind 40 Musiker, Bühnenbildner, Schauspieler und so weiter. Und deswegen konnte sie nicht vorhersehen, wie da der Progress ist bei den Proben und hat dann eben kurz vorher leider absagen müssen. Also sie konnte da einfach nicht weg, war nicht möglich, von Salzburg hier mal rüber zu huschen. Das hätte dann doch irgendwie anderthalb Tage gedauert. Ja, so ist sie nicht erschienen. Das tut ihr schrecklich leid, aber sie wird natürlich kommen. Ich hoffe täglich auf eine Mail.
Dabei wäre sie ja mal relativ nah gewesen. Normal lebt sie in New York City.
Richtig, richtig. Aber Salzburg, Tübingen ist ja geografisch ein Katzensprung, aber mit Zug sind es dann doch 5,5 Stunden. Ja.
Aber die Vernissage war trotzdem gut?
Die war sehr gut, ja. Also manche Leute sagen, sie sei noch voller gewesen als die Eröffnung zur Wiedereröffnung des Hauses quasi. Im März mit der Ausstellung Kapitalströmung, da hatten wir ungefähr 1000 Leute geschätzt, gezählt sind die nicht. Und diesmal hieß es, es sei noch mehr gewesen.
Noch voller. Also eine Bestätigung deiner Arbeit macht dich zufrieden und glücklich?
Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man sieht, was alles hätte sein können.
Hätte sein können, du sprichst das an, weil es wird schon jetzt deine letzte Ausstellung gewesen sein.
Jein, also der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass auch die nachfolgenden von mir geplanten Ausstellungen, zwei weitere, noch umgesetzt werden sollen. Es ist nur die Frage, mit wem, denn ich habe kurz nach der Eröffnung der ersten Ausstellung gekündigt, das war schon Mitte März.
Ja, das ist für uns kam es überraschend, für dich nicht unbedingt.
Für mich überhaupt nicht, denn es war wirklich ein langer Leidensweg, seit ich nach Tübingen gekommen bin, vielmehr in die Kunsthalle gekommen bin, im März letzten Jahres. Also die Konflikte mit dem ehemaligen Leiter und aber immer noch Vorstandsvorsitzenden Götz Adriani waren von Anfang an sehr, sehr heftig, haben sich enorm zugespitzt. Und als ich dann im Winter gesehen habe, dass keine Veränderung möglich ist, dass ich also da keine freie Bahn bekomme und als Vorstandsmitglied auch nicht die Rechte zugesprochen bekomme, die ich brauche, um so ein Haus zu leiten, habe ich beschlossen zu kündigen.
Wo sind denn da die Konflikte um Rechte? Welche Rechte hättest du gebraucht, um weiterzumachen?
Zum Beispiel die Mitgestaltung des Haushalts oder die Mitgestaltung des Personaltableaus oder Reformen, die dringend anstehen, aber bis hin zu Kleinigkeiten, also Ausstattungsfragen und so weiter.
Und da wurde dir keine freie Hand, kein Mitspracherecht eingeräumt oder?
So ist es. So ist es. Also der einzige Bereich, wo ich Autonomie hatte, ist die konkrete Fragestellung, welche Ausstellung mache ich mit wem.
Und das war dir nicht genug?
Das war mir absolut nicht genug. Das geht auch nicht, wenn man so ein Haus leiten soll. Da muss man einfach Dinge verändern.
Und warum hast du dieses Mitspracherecht nicht bekommen? Es wäre für alle vermutlich von Vorteil gewesen, wenn du eben diese Ausstellungen auch planst? Also kannst du dir das erklären, warum dir diese Rechte vorenthalten worden sind?
Naja, das sind Machtansprüche von Götz Adriani, der seit 46 Jahren da im Haus ist, seit 12 Jahren pensioniert und immer noch eben den Anspruch hat, dort der Chef zu sein.
Aber da gibt es ja auch noch einen Aufsichtsrat und verschiedene andere Leute, die dich ja auch unter den Bedingungen geholt hatten, die du jetzt skizzierst? Oder stand es nicht drin in deiner Jobbeschreibung?
Nun, aufgrund der Erfahrung, die man mit meinen Vorgängern schon gemacht hat, die unter den gleichen Problemen gelitten haben und die aber nur eben kuratorische Leiter waren, hat man mir, also dem Neuen, dann ja eben Vorstandsmitgliedschaft angeboten, um eben diese Augenhöhe und diese Mitbestimmung herzustellen. Aber in der Praxis wurde sie eben nicht umgesetzt und auch der Aufsichtsrat konnte die nicht erzwingen.
Also der war eigentlich auf deiner Seite und dann hat...
Teils, teils. Also der Aufsichtsrat ist, glaube ich, auch sehr gespalten.
Und habt ihr euch dann so auch richtig gefetzt? Ging es da so richtig ab oder war das eher subtil?
Nein, dafür haben wir uns richtig gefetzt, ja, genau.
Auch mal lauter.
Auch mal lauter und mit Anwälten und was, allem, was dazugehört.
Und dann war kein Land in Sicht. Du hast.
Genau, ich habe es eben schon gesagt. Also im Winter habe ich dann gemerkt, ich werde diese Situation nicht verändern können. Ich werde Herrn Adriani und seine ehemalige Sekretärin, die da Geschäftsführerin ist, nicht los und werde da auch keine freie Bahn bekommen. Und daraus habe ich dann die Konsequenz gezogen und eben im Mitte März gekündigt. Daraufhin hat die Stadt versucht, mich umzustimmen und doch noch Notbremsen einzulegen, beziehungsweise da also härtere Bandagen anzulegen. Das ist aber nicht gelungen und deswegen kommt es nun so, dass ich da also ausscheiden werde. Da ich eine sehr lange Kündigungsfrist habe, geschieht dies formell erst am 30. September.
Puh, und wie geht's dir jetzt dabei?
Gut, also gut, dass ich das, dass das ein Ende hat, also dass ich diese Situation da loswerde. Auch ein bisschen schade, weil ich eben weiß, was mit dem Haus alles gehen könnte. Das Haus ist ja eigentlich sehr schön, die Architektur ist gut, die Kunsthalle ist gut ausgestattet, auch finanziell würde ich sagen. Ich bin gerne hier in der Stadt und habe da gerne Ausstellungen gemacht oder mache sie noch. Und vor allen Dingen habe ich auch gesehen, was hier funktioniert in der Stadt. Also ich habe ja mit beiden Ausstellungen sehr stark auf Kooperationen gesetzt. Bei der jetzigen Ausstellung ist das ganz präsent. Fast 40 Begleitveranstaltungen mit mehreren Partnern hier in der Stadt. Und das konnte ich vorher nicht wissen, ob sowas geht, also ob solche Themen Interesse finden oder ob ich auch die Partner finde in einer doch nicht so großen Stadt. Ich komme eigentlich eher aus Metropolen und das hat sich alles sehr positiv rausgestellt. Deswegen bin ich schon auch ein bisschen wehmütig darüber, dennoch sehr sicher, dass das die richtige Entscheidung ist und dass ich da rausgehe.
Aber das bedeutet ja für die Zukunft der Kunsthalle, dass es sehr schwierig sein wird, auch für deine Nachfolger oder Nachfolgerinnen was zu verändern. Also letzten Endes wird das dann alles so.
Ich denke, dass auch meine Nachfolge, ich weiß ja nicht, wer das wird, vor ähnlichen Problemen stehen wird. Und das wird man sich dann von außen anschauen müssen, ob schon bald eine Nummer 4 das Handtuch wird werfen müssen. Oder ob es dann doch mal das Unglaubliche passiert, dass triftige Veränderungen da in den Gremien stattfinden.
Ja, wer tut sich das an unter den Bedingungen jetzt auch, ne? Weil das ist ja jetzt auch deutlich in der Öffentlichkeit sichtbar, woran es hapert, woran es krankt, was dich stört. Und kann man eigentlich niemand zumuten. Du hast gesagt, härtere Bandagen von der Stadt aus. Wie haben die versucht, dich oder die Verhältnisse da nochmal zu verändern?
Naja, es ging um Überlegungen, wirklich das Stiftungsmodell zu verändern. Also im Prinzip ist die Stadt ja Trägerin von der ganzen Institution. Also der Stadt gehört die Immobilie und ohne die Förderung der Stadt wäre die Stiftung Kunsthalle Tübingen nicht handlungsfähig. Insofern ist die Stadt eigentlich am längeren Hebel und ich habe das durchaus auch schon mal empfohlen, da die Förderung einfach einzustellen.
Und wie haben die reagiert?
Das ist nicht so einfach, sowas dann umzusetzen, selbst wenn man das in Konflikten für die letzte Möglichkeit hält, zu intervenieren. Da gibt es Verträge und das ist natürlich auch ein Politikum und das ist nicht so einfach.
Und das Druckmittel vom Aufsichtsrat und vom Vorstand ist ja auch vorhanden. Was haben die für ein Druckmittel oder womit wuchern die?
Habe ich nicht verstanden, die Frage.
Ne, das als Politikum, die Gegenseite hat ja auch Argumente sozusagen, das Stiftungsmodell so zu erhalten. Womit wuchern die? Womit wuchert Herr Adriani? Womit setzt der sich durch?
Naja, die Gegenseite hält meine Vorwürfe und Kritikpunkte für gegenstandslos.
Also du sollst dich nicht so anstellen.
Genau, ja, ich bin eine Zicker.
Nein, ehrlich? Das kann ja nicht wahr sein.
Ja doch, so ist es.
Wow, wie schade. Aber ich fand es wirklich erstaunlich, wo ich gerade euren Flyer angeschaut habe zu der Ausstellung von Shirin Neschat. Ich war völlig platt. Ich habe auch mal eben durchgezählt. Hier hinten drauf sind wirklich 33 Veranstaltungen, die du eben dazu auch organisiert hast. Das heißt, du hast hier noch jede Menge rangeklotzt, ne?
Ja, also. Ja, es sind auch viele tolle Partner dabei. Die stärksten Partner sind diesmal das Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung der Uni, dann das Arabische Filmfestival und das Frauenprojektehaus und ja, noch ein paar kleinere. Und ja, das ist ein richtig dickes Paket. Also jede Woche haben wir eigentlich was.
Und ihr habt da sogar eine eigene Ringvorlesung dazu organisiert, genau, oder ja. Du, ne? Die heißt Stimmen aus der muslimischen Welt, findet immer statt im Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung. Ja, und dann regelmäßige Filmvorführungen, also da kann man wirklich sich bis zum 27. Oktober mit diesem Thema mindestens wöchentlich befassen. Ne?
So ist es.
Ich würde gerne nochmal einfach die Basics zu Shirin Neshat hören. Wer ist sie? Warum hast du sie ausgewählt? Wie bist du auf sie gekommen als quasi zentrale Figur für diese Ausstellung?
Die Basics zur Shirin Neshat. Shirin Neshat ist eine sehr, sehr bekannte Künstlerin. Du hast es schon gesagt, sie lebt in New York, ist aber Iranerin. Sie ist eine Foto- und Videokünstlerin und ja, ist wirklich weltweit bekannt. Also wer sich ein bisschen für Kunst interessiert, hat bestimmt von Shirin Neshat schon mal in einem Museum Bilder gesehen. Diese Fotografien, die mit iranischer Schrift bezeichnet sind, die wurden von ihr in den mittleren 90er Jahren wirklich sehr schnell sehr bekannt, sind zu Ikonen geworden. Und da steckt auch ein gewisses Problem drin, weil diese Bilder, wenn man sie mal gesehen hat, sind so einprägsam, dass man denkt, ah ja, Shirin Neshat, weiß ich doch, das ist doch die mit diesen Fotografien, die habe ich doch vollumfänglich verstanden. Das braucht mich eigentlich nicht mehr interessieren. Und dann fällt einem auf, das ist 20 Jahre her. Was ist da in der Zwischenzeit eigentlich passiert? So war es bei mir. So ging das los, dass ich dann mal gedacht habe, oh, Shirin Neshat fand ich schon immer so toll, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was die jetzt so macht. So begann ich zu recherchieren und stellte auch fest, dass obwohl Shirin Neshat weltweit andauernd auf irgendwelchen Biennalen und Retrospektiven gezeigt wird, sie in Deutschland seit 12 Jahren keine Ausstellung mehr hatte. Erstaunlicherweise. Möglicherweise, weil auch Kuratoren und Museumsleiter dann denken, ach, ja, klar, wissen wir. Und nicht mehr dran denken, dass es interessant wäre, da nachzuschauen. Ich habe es jedenfalls gemacht und da viel entdeckt. Und das neue Werk oder die neueren Arbeiten von Shirin Neshat sind also wirklich extrem toll, gehen auch zuweilen in eine ganz andere Richtung als das, was man von ihr kennt. Und ja, so hat sich das Interesse für diese Show aufgebaut. Und als ich das geplant hatte, was übrigens schon sehr weit zurückliegt, das war im Jahreswechsel 2015/16, da habe ich nicht mehr überlegt, ob das überhaupt möglich wäre, so einen Weltstar nach Tübingen zu kriegen, ausgerechnet nach Tübingen. Die kriegt ja zig Anfragen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht und habe dann irgendwann begonnen, über die Galerie sie zu kontaktieren. Es hat lange, lange gedauert, aber irgendwann ist es gelungen. Sie war dann überzeugt von dem Konzept der Ausstellung unter dem Titel Frauen in Gesellschaft, weil dieser Titel zwei Seiten von ihrem Werk benennt, was sie selber auch noch nie so betrachtet hatte. Also die eine Seite, die kennt man ja ein bisschen, Frauen in Gesellschaft, damit ist gemeint die Rolle von Frauen in muslimisch geprägten Gesellschaften. Also da gibt es ja nun sehr, ja, sagen wir mal, festgefügte Rollenverständnisse und das Arbeiten mit solchen Rollenverständnissen oder dagegen, dafür kennt man Shirin Neshat. Die zweite Seite, oder die zweite Bedeutung von diesem Titel, Frauen in Gesellschaft, meint Frauen in Gesellschaft von einem traumatischen Erlebnis, was sie nicht mehr loswerden, was sie ihr Leben lang begleitet. Und damit sind im Falle von Neshat diasporische Erlebnisse gemeint. Also wenn man sein Land verlassen muss, aus Kriegsgründen oder aus sonstigen Gründen und in einen anderen kulturellen Kontext kommt, in dem man nie ankommt und sein Leben lang eigentlich zerrissen sind. Das ist ein Erlebnis, was ja viele Migranten haben aus den unterschiedlichsten Gründen und wo man auch nicht drüber hinwegkommt oder viele nicht drüber hinwegkommen über diese Zerrissenheit. Das ist der zweite Strang in Neshats Oeuvre, den wir hier in Tübingen thematisieren anhand von ihren neueren Arbeiten. Und diese beiden Bedeutungen stecken eben in diesem Titel Frauen in Gesellschaft. Und da war Neshat sehr von angetan, in dieser Konzeption mal eine Ausstellung zu machen, die also jetzt nicht wie eine normale Retrospektive die Highlights zeigt, die ein Künstler so hat, sondern das wirklich konzeptuell zu verstehen.
Das hast du ihr quasi vorgeschlagen. Dieses Konzept hast du dir überlegt bei der Betrachtung von ihrem Werk.
So ist es.
Das kam dir.
Ja.
Und dann hast du es auf wie viele Seiten ihr dargestellt oder auch im persönlichen Gespräch? Lief das, wenn du sagst, auch, es hat lang gedauert über die Galerie?
Ja, also persönliches Gespräch, auch Telefon, Mail sowieso. Persönlich begegnet bin ich ihr noch nicht. Wie lang das Konzept war, weiß ich nicht mehr. Ja, keine Ahnung, 10 Seiten, ich weiß es nicht mehr.
Aber das bedeutet, sie selbst hat ihr Werk aus der Perspektive noch gar nicht gesondert betrachtet. Also das war ihr dann selber auch neu.
Also zumindest war es eine Perspektive, die ihr sehr eingeleuchtet hat. Mhm. Also man kann auch andere Perspektiven einnehmen. Man kann sie auch irgendwie, weiß ich nicht, als herausragende Audio-Video-Künstlerin könnte man eine Konzeption machen, wo man einfach betont ihre ästhetischen Mittel. Bei mir war das jetzt halt eher so diese inhaltliche Klammer, die mich interessiert hat. Und vor allen Dingen fand ich es auch toll, sie fand das auch toll, dass es eine Möglichkeit gibt, anhand dieser Klammer eben so einen riesen Begleitprogramm aufzustellen und das Thema, also die Betrachtung von Frauenrollen in bestimmten Gesellschaften halt wirklich auf einer breiteren Ebene zu behandeln, also durchaus auch fern von Kunst natürlich.
Wie ging es dann mit der Bildauswahl weiter? Hast du da schon bestimmte Bilderwerke im Kopf gehabt und vorgeschlagen?
Ja, natürlich. Also das ist auch meistens so, dass die Kuratoren das dann eben vorschlagen. Und die Vorschläge sind immer so eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen. Also manche sind ästhetischer Natur, andere sind inhaltlicher Natur. Da gibt es ein Werk, das ist dann unverzichtbar für eine bestimmte Argumentation, oder es gibt ein Werk, was man als Kurator extrem toll findet und unbedingt präsentieren möchte. Dann gibt es aber auch ganz praktische Gründe. Die Architektur gibt bestimmte Sachen vor. Manche Sachen kann man in einem Haus machen, andere nicht, weil die sich die Räume nicht eignen. Hier in der Kunsthalle Tübingen war jetzt die große Herausforderung, 5 Videoinstallationsräume einzurichten. Das muss man sich dann eben auch akustisch vorstellen und akustisch planen, dass sie sich nicht gegenseitig stören und solche Dimensionen. Also das ist das Ausstellung machen ist da ein Prozess, der auf vielen verschiedenen Ebenen läuft.
Und dann wird auch gedealt oder muss man dann auch verhandeln, je nachdem, wo das Bild jetzt ist, wem es gehört? Und
auf jeden Fall, das kommt auch noch hinzu. Also manchmal bekommt man bestimmte Bilder gar nicht. Wir hatten jetzt Glück, dass wir alles bekommen haben, was wir haben wollten, aber das war durchaus nicht einfach, zumal es von der frühen berühmten Serie Women of Allah von Shirin Neshat, mit der sie eben in den mittleren 90er Jahren so bekannt geworden ist, nur noch ein Set gab oder eine größere Ansammlung von Bildern, die mussten dann aus New York eigens geholt werden. Das ist auch immer sehr anstrengend und teuer übrigens.
Und die Künstlerin selber hat ja auch Vorschläge gemacht. Ah, bei dem Thema würde ich noch gerne das und das haben.
Ja, wobei ich sagen würde, weniger als andere Künstler, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Also sie hat ja immer so viele Projekte parallel und derzeit, ich sagte schon, hauptsächlich da ihre Opernproduktion im Kopf, was sicher das größte und wichtigste Werk für sie ist, was sie je gemacht hat. Und das hat natürlich oberste Priorität. Und insofern war es schon an vielen Punkten auch so, dass sie einfach gesagt hat, ich vertraue dir, du machst das sicher richtig. Mach mal, wie du denkst.
Das ist ja mal schön zu hören, wenn man da mal so völlig freie Hand hat, oder? So, dann konntest du das wirklich genauso umsetzen, wie du es dir vorgestellt hattest.
Also ich persönlich mag es eigentlich lieber, wenn Künstler mehr dran teilnehmen und wenn der Austausch im Entstehen der Ausstellung größer ist. Aber ja, es hat immer Vor- und Nachteile.
Kannst du ein Beispiel geben vielleicht mal für die 2 Klammern, für Werke, die da genau, die du da im Kopf hattest und die da jetzt auch hängen?
Ja, also wir zeigen zum Beispiel eine Audio-Video-Trilogie von Shirin Neshat aus den späten 90er Jahren. Das sind im Prinzip 3 Kurzfilme à 12 Minuten, die auf 2 gegenüberstehenden Projektionsleinwänden also installiert werden und eben so ein audiovisuelles Erlebnis sind, keine Filme, sondern es sind eher Loops. Und das ist immer eine Gegenüberstellung von einer weiblichen und einer männlichen Perspektive. Also auf der einen Projektionsleinwand sieht man die Sicht oder die Perspektive der Frauen im Iran und auf der anderen die der Männer. Und beide Loops scheinen irgendwie sich zu beobachten, manchmal in Schach zu halten, scheinen irgendwie miteinander kommunizieren zu wollen, aber es kommt eigentlich nicht zu einem Kontakt. Und das ist ein ganz eindrückliches Erlebnis, wie man also da sieht, wie in diesen 2 Perspektiven das Auseinanderklaffen zwischen einer Männer- und einer Frauenwelt in so einer Gesellschaft tatsächlich wirkt. Also das ist Das wäre jetzt ein Beispiel für diese frühe Phase von Shirin Eschert.
Da steht man in der Mitte und...
Richtig, man steht zwischen diesen zwei Leinwänden und betrachtet das Geschehen in der einen Welt und in der anderen. Eigentlich gehören sie zusammen, sie haben verschiedene Rituale, sie scheinen miteinander kommunizieren zu wollen, tun es aber nur so halb. Und Shirin Eschert arbeitet dabei immer mit ganz starken Kontrasten, also nicht nur Mann, Frau, Schwarz, Weiß, Natur, Kultur, freie Landschaft, Architektur. Das sind wirklich so dichotomische Konzepte, mit denen sie versucht, eben ja solche Widersprüche, gesellschaftliche Widersprüche oder eben auch Geschlechterwidersprüche ja, zu thematisieren. Das gelingt ihr einfach sehr, sehr gut.
Beispiel für die Diaspora-Erfahrung, Frauen in Gesellschaft von einem traumatischen Erlebnis.
Ja, da zeigen wir drei sehr neue Videoinstallationen. Zwei sind erst vor wenigen Monaten aus dem Schnitt gekommen, also wirklich, die eine ist sogar eine Europapremiere. Und auch das sind Loops, in diesem Fall aber Einkanalinstallationen, also man hat nur eine Leinwand. Und wiederum läuft dort ein Film von ungefähr 12 bis 14 Minuten. Und bei allen dreien dieser neueren Arbeiten ist das Prinzip ähnlich. Man sieht eine Protagonistin, die sich in einer bestimmten Umgebung oder in einem kulturellen Kontext bewegt, dort gewisse ja, Berührungsschwierigkeiten hat, sagen wir es mal so, diesen Kontext dann verlässt und in einen anderen Kontext kommt, in eine andere Landschaft kommt, wo man den Eindruck hat, das scheint ihre Vergangenheit zu sein oder es ist auch ihr Unterbewusstes. Es ist für etwas, was sie in sich trägt, was eine Erinnerung ist, was sie ganz stark beeinflusst, aber gleichzeitig ist es schemenhaft verschliert. Man weiß nicht, ist das noch real? Also da merkt man genau dieses Thema der Zerrissenheit zwischen zwei Welten, wo sich eben ja Leute mit solchen Erlebnissen fragen, wo bin ich eigentlich? Welches davon ist real? Ist es mehr das, wo ich herkomme, meine Heimat, meine Herkunft? Oder ist es das, wo ich jetzt gerade bin, mich aber fremd fühle? So operieren diese neuen Videoinstallationen von ihr.
Wie viel Vorwissen braucht man da?
Eigentlich gar keins. Also die Arbeiten sind übrigens fast alle ganz ohne Text. Man kann sie wirklich als ästhetische ja, Erlebnisse so auf sich wirken lassen. Man muss da überhaupt gar nicht eingelesen sein. Es sind einfach sehr, sehr starke Bilder und man spürt sofort das, was ich eben jetzt versucht habe, interpretatorisch in Worte zu kleiden, weil ich kann hier übers Radio diese Bilder nicht zeigen.
Aber kannst gut beschreiben.
Ja.
Und wie schwierig ist es für die Leute in der Ausstellung, sich auch die Zeit zu nehmen, wenn du da 12 Minuten Loop hast, weil viele schlendern ja einfach nur durch und gehen schnell an den Bildern vorbei und für sowas braucht man ja dann auch die Zeit.
Richtig, also zeitbasierte Medien, das liegt schon im Namen, wollen Zeit. Wenn man jetzt alle Videoinstallationen zur Gänze sehen wollte, also es sind 7 insgesamt, dann hätte man allein schon für die Videos bräuchte man dann, naja, 1,5 Stunden reine Anguckzeit und dann gibt es eben noch die fotografischen Säle dazu. Ja, ich würde auch sagen, wäre schön, wenn man ein bisschen mehr Zeit hier mitbringt, aber das lohnt sich absolut.
Ansonsten treffen die Leute halt spontan ihre Auswahl.
Richtig, ja. Also nicht alles interessiert einen ja gleichermaßen. Dann möchte man sich einen Überblick verschaffen und bei dem einen Video, da fällt man dann rein, bleibt sitzen und klebt fest. Bei dem anderen geschieht das nicht oder es ist gerade zu voll oder man braucht eine Pause oder die Klimaanlage ist zu kalt.
Kann man sich hinsetzen?
Ja, natürlich.
In allen Videoräumen kann man sich hinsetzen. Ja. Das ist wichtig auch bei...
Natürlich, ja. Also das ist besser für die Konzentration.
Und wie erklärst du dir denn, dass die Ausstellung jetzt noch mehr Andrang und Interesse erfahren hat als die vorige Ausstellung Kapitalströmungen?
Der Name ist nun wirklich sehr, sehr groß, Shirin Eschert. Deswegen war auch eine gewisse Enttäuschung natürlich da bei der Eröffnung, als ich verkünden musste, sie kommt leider doch nicht. Oh! Also man hat dann, ja, also viele sind dann auch wirklich sehr interessiert daran gewesen, diese Person einfach mal zu sehen, die sehr, sehr, sehr charismatisch sein und vielleicht auch eine Diva. Der zweite Grund ist sicher dieses extrem große Begleitprogramm mit den vielen Partnern. Also schon im Vorfeld sind ja sehr, sehr viele Leute in Tübingen quasi in das Projekt involviert. Und übrigens, diese Ringvorlesung läuft ja auch schon seit Mai. Die Ausstellung bietet viele Anschlüsse. Ja.
Shirin Eschat, die Diva, sagst du gerade so, was kannst du über ihr Leben, wie kam sie zur Kunst noch sagen?
Wie kam sie zur Kunst? Sie ist im Alter von 17 Jahren, glaube ich, aus dem Iran, vom Iran aus nach New York gegangen, um dort zu studieren und ist viele, viele Jahre später erst zum ersten Mal in den Iran zurückgekehrt. Und dieses Land hatte sich in der Zwischenzeit komplett verändert. Also ich weiß nicht genau die Jahreszahl, sagen wir mal ungefähr 76 ist sie gegangen und dann irgendwann Anfang der 90er zum ersten Mal zurückgekommen. Und dazwischen gab es den Machtwechsel zu Ayatollah Khomeini und die ganze Gesellschaft hat sich komplett verändert. Und unter dem Eindruck dieses Schocks, den sie damals wohl erlebt hat, so sagt sie das auch selber, ist diese berühmte Fotoserie, diese erste berühmte Fotoserie von ihr entstanden. Da war sie gar nicht mehr so ganz jung. Also sie hat relativ spät begonnen als professionelle Künstlerin und oder sich darin entdeckt und mit den Videoarbeiten ging es dann eben Ende der 90er Jahre los und ja, dann hat sie so einige Haken geschlagen und heute macht sie eine Oper.
Diese vielen verschiedenen Arten Kunst zu machen, das ist ja auch Zufall wie oft, oder aber wie kann man in jedem Bereich so gut sein, auch dass es international irgendwie auch für Erfolge, dass man damit Erfolge feiert?
Nein, in jedem Bereich ist vielleicht zu viel gesagt. Ne? Es sind also schwerpunktmäßig Fotografie, Video, Audio. Also das sind so die drei Pole. Also mir ist nicht bekannt, dass Shirin Eschat auch mal gemalt oder gezeichnet hätte oder sicher nicht als Bildhauerin. Warum ist jemand gut? Wie soll ich das beantworten?
Aber wie erklärst du es bei ihr in ihrem Werk, so dass wie sie zum Film, sie macht ja auch, hat ja auch Spielfilme inzwischen schon gemacht. Und Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Genre als audiovisuelle Installation.
Genau, 2009 hat sie ihren ersten Spielfilm gemacht, der hieß oder heißt Women Without Men und hat sofort den Silbernen Löwen in Venedig auf den Filmfestspielen, oder nee, den Goldenen Löwen, glaube ich sogar, erhalten. Also gleich ein riesiger Erfolg. Und zurzeit arbeitet sie parallel zu der Oper auch noch an ihrem zweiten abendfüllenden Film, allerdings ein Dokumentarfilm über Umm Kulthum. Eine sehr berühmte Sängerin, die ja im vorderen Orient eine enorm wichtige Rolle gespielt hat für viele politische Entwicklungen in den Ländern dort.
Frauen in dieser Gesellschaft, islamische Frauen hier bei uns, so kann man das ja auch deuten oder sehen. Mhm. Und ist vielleicht auch ein Grund für das große Interesse oder hast du diesen Aspekt auch im Hinterkopf gehabt bei deiner Konzeption? Und ja, wie siehst du, wie ist dein Blick auch auf islamische Frauen in unserer Gesellschaft?
Also das ist auf jeden Fall das Anliegen von dem Gesamtprojekt, die Ausstellung zu benutzen, um mit vielen Partnern hier in der Stadt das Thema Frauen in Gesellschaft, seien es nun Muslime oder andere, wirklich in einen größeren Kontext zu stellen und ja, verschiedene Themen, die damit zu tun haben, denen eben eine Bühne zu geben oder auch Experimente damit zu machen. Also mit dem Frauenprojektehaus zum Beispiel, da sind natürlich viele Formate drin, die deren Arbeit im Allgemeinen, im Alltag sowieso betreffen. Und jetzt anlässlich dieser Gelegenheit können wir da eben Sachen initiieren, die man sonst nicht so einfach hätte machen können. Oder diese Ringvorlesung mit dem Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung, genau das Gleiche, die übrigens nicht ich, sondern meine Kollegin Zita Hartl konzipiert hat, zusammen mit Gero Bauer.
Aber was ist dein persönlicher Blick darauf, wie kann sich die Rolle von Frauen in Gesellschaft da dadurch auch verändern, wenn du da so einen emanzipatorischen und ja auch politischen Aspekt vielleicht drin siehst?
Naja, Veränderungen geschehen durch Verhandlungen und bevor man verhandelt, muss man erstmal den Dingen ins Auge sehen und sie aussprechen und das ist immer der gleiche Weg.
Und dein Anspruch?
Mein Anspruch als Ausstellungsmacher ist mit meinem Interesse für Kunstausstellungen viele Dinge tatsächlich aufzuzeigen, darüber zu informieren und in Verhandlungspositionen zu kommen. Das versuche ich mit jeder Ausstellung.
immer wieder diplomatisch.
Ja.
Dann doch.
Ist dir zu schwammig, oder?
Also ich versuche jetzt nochmal, ja, auch ein bisschen dann nochmal in die konkreter reinzugehen, auch wie liefen, okay, du warst nicht an der Gestaltung der Ringvorlesung dabei, aber Partnerauswahl und ne, das hast du ja, ein Teil deines Konzepts war es ja schon, Partner zu suchen, Dialoge, Verhandlungen und so weiter auch zu führen und ja, einen gewissen Anspruch auch zu Veränderungen oder so implizit da sein zu lassen.
Ja, was Kunst kann und was eine Kunsthalle kann, ist eben Milieus, die es gibt oder Teilgesellschaften zusammenzubringen. Das ist die große Chance. Und das sehe, ist es mein Hauptinteresse als Kurator, mit Hilfe von bestimmten Themen und geeigneten Formaten darauf einzuwirken, dass die Kräfte, die es gibt in einer Stadt zum Beispiel, dass die sich treffen und dass sie eine gute Gelegenheit haben, aus ihrem Milieu herauszutreten und auf andere Kräfte zu treffen und in Verhandlungen zu kommen. Logisch macht das Zentrum für Gender- und Diversitätsforschung schon lange eine gute und wichtige Arbeit oder das Frauenprojektehaus oder das Arabische Filmfestival sowieso. Nur wenn man jetzt eben so ein Format hat, so eine Ausstellung und im Übrigen auch Produktionsmittel, dann kann man da Gelegenheiten schaffen, um diese Milieus zu schneiden, also zu überschneiden, dass Leute zum Beispiel, die sich jetzt für die Ausstellung interessiert haben, auch mal beim Frauenprojektehaus vorbeischauen und umgekehrt. Das hat man übrigens bei dieser Eröffnung auch schon sehr stark gemerkt, dass das Publikum ein anderes war oder man sah viele Personen, wo man gedacht hat, hey, du bist ganz sicher zum ersten Mal in der Kunsthalle. Schön, dass du da bist.
Diese Leute zusammenzubringen, ist dann auch ein messbarer Erfolg.
Absolut, also für mich ja, und für mich hat das eine politische Dimension. Ich weiß, du als Straßenkämpfer siehst das eher praktisch.
Naja. Ja, mich interessiert aber halt immer auch noch deine persönliche Meinung und auch eben die Umstände, dass wir hier gerade auch mit einer Islamophobie einfach in unserer Gesellschaft zu tun haben und dass wir auch damit zu tun haben, dass muslimische Frauen hier zum Teil halt auch weniger Rechte, weniger Sichtbarkeit haben. Mhm. Ja, und das sind Sachen, die man in dem Kontext ja auch diskutieren kann.
Ja, und muss, na klar. Mhm. Ja.
Und wie ist es denn, was für ein Gefühl ist das, oder kommt der Vorwurf dann manchmal auch, du als Mann stößt sowas an?
Nein, das habe ich noch nicht gehört. Das wäre auch ein bisschen absurd, finde ich. Also,
auch als Mann kann man Feminist sein?
Natürlich. Und auch als Mann ist man von Sexismen betroffen, im Übrigen.
Also da gibt es keinerlei Vorbehalte?
Vorbehalte auf keinen Fall. Es gibt große Unterschiede, aber Sexismen wirken überall, in jeder sexuellen Ausrichtung, in jedem Geschlecht. Nicht in, sondern über, muss man eher sagen.
Warst du auch mit muslimischen Gruppen im Kontakt? Die sind jetzt nicht offensichtlich im Programm vertreten.
Naja, also über das Arabische Filmfestival, da ist diese Community natürlich ganz stark dabei. Obwohl, klar, als Filminteressierte und Filmorganisierende, das stimmt, ja.
Andere Gruppen haben die sich nicht gemeldet? Hättest du gern gehabt noch, oder?
Ehrlich gesagt bin ich nicht drauf gestoßen oder sind wir nicht drauf gestoßen. Also ich habe ja da vieles mit Zita Hartl gemeinsam gemacht, aber man sieht hier in dem Programm, wenn man den Flyer mal hat oder sich auf der Webseite anschaut, so viele Namen, die ganz offenkundig nicht deutschstämmig sind und nicht christlich. Ja.
Und hast du schon einige von den Vorlesungen auch gehört oder dich auch inhaltlich mit dem Programm der Ringvorlesung auseinandergesetzt?
Ich muss gestehen, dass ich vor der Eröffnung da wenig Gelegenheit zu hatte, da selber hinzugehen, weil die Aufbauzeit enormst anstrengend war und einfach überhaupt keine Zeit blieb. Auch da freue ich mich jetzt, dass das in der verbleibenden Zeit nun möglich ist.
Was machst du denn jetzt noch, wenn die Ausstellung läuft und du die nächste nicht mehr organisieren musst?
Ich versuche noch so ein bisschen Flankenschutz für die kommenden Sachen einzubauen, dass sie eine gute Chance haben, noch realisiert werden zu können. Ich kümmere mich um die Kooperationen, die noch da sind, die Leute, die im Boot sind, dass die auch ordentlich nach Hause fahren können oder dass sie ihre Sachen noch machen können. Ja, und ansonsten versuche ich eine konstruktive Übergabe vorzubereiten. Also eine neue Person ist ja noch nicht da, aber sagen wir mal so, ich versuche die Sachen griffbereit hinzulegen im übertragenen Sinne.
Das heißt Flankenschutz denn noch? Alles, das heißt, du verhandelst auch schon mit den quasi inhaltlichen Themengebern oder geht es da schon auch um Stücke?
Nee, Flankenschutz heißt einfach so ganz technischer, ist so ganz technischer Natur. Also sicherzustellen, dass auch wenn ich nicht mehr da bin, dass bestimmte Abläufe auch funktionieren, dass Gelder fließen und solche Sachen.
Also inhaltlich hast du die Themen ja für die nächsten zwei Ausstellungen selber aufgestellt, ja. Aber bist komplett raus.
Müssen wir mal sehen, wie das jetzt weiterläuft. Also wann da jemand Neues kommt und ob diese Ausstellungen auch tatsächlich getan werden und ob ich für mich da auch noch eine Rolle drin sehe und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Das kann ich leider nicht vorhersagen.
Hast du deine Wohnung schon gekündigt?
Nein, ich habe überhaupt keinen Grund dazu. Ich bin ja sehr gerne in Tübingen und ich werde auch erstmal hier in Tübingen bleiben.
Sicher, ja?
Ja. Also es gibt für mich keinen Grund, die Stadt zu verlassen, ohne zu wissen, was jetzt als nächstes kommen sollte.
Wenn man sieht, dass die Ausstellungen schon so weit geplant sind für März 2018 schon Thema, dann könnte man sich ja auch vorstellen, man hat dann schon den nächsten Job auch geplant oder die Bewerbungen am Laufen.
Dass ich schon die nächste...
Ja, also wenn du Ausstellungen soweit planen kannst, dann kannst du auch dein Leben unabhängig von Ausstellungen schon soweit nach vorne planen. Ja. Aber erstmal nicht.
Erstmal nicht. Also Sachen, die ich mache oder Jobs, für die ich mich interessiere, die haben in der Regel einen langen Vorlauf. Und insofern wird sich da jetzt nicht so schnell was verändern. Also zurzeit weiß ich nicht, was als nächstes kommt.
Du sichtest den Markt und bewirbst dich auch schon?
Das kommt auch schon mal vor, ja.
Was würde dich reizen jetzt nach diesem Ding? Oder ist es was auch deinen Namen beschädigt?
Das glaube ich nicht, also das nehme ich jedenfalls nicht wahr und vor allen Dingen auch deswegen, weil ich ja nicht der Erste bin in dieser Geschichte, sondern eben schon der Dritte. Und das Problem ist immer das Gleiche und es harrt seiner Lösung.
Und was würde dich reizen?
Na, im Prinzip, das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist schon genau das, was ich gerne tue. Und das wäre ja, sagte ich vorhin schon, hier in dieser Kunsthalle Tübingen theoretisch auch alles möglich. Also, ja.
Aber da das quasi sich das Problem irgendwann regelt und du dann wiederkommst?
Das ist jetzt sehr spekulativ und theoretisch, also... Nee, das würde ich eigentlich für sehr unwahrscheinlich halten. Also irgendwann ist so ein Zug auch einfach abgefahren und man kann die Zeit da nicht zurückdrehen. Jetzt kommt eben eine oder ein neuer und da wird es einen neuen Anlauf geben und wir können alle nur hoffen, dass sich da die Umstände doch mal verbessern und dass das mal ruhig wird da.
Aber dass du hier wohnen bleibst mit deinem Anforderungsprofil und deinen Kompetenzen, das wird auf Dauer dann sicher auch nicht sein, ne?
Ja, das muss man schon auch so sagen. Das, was ich kann und was wofür ich mich interessiere, zumindest als professioneller Kurator, da gibt es keinen anderen Ort hier in Tübingen außer die Kunsthalle für mich. Im Umkreis von 50 bis 100 Kilometern gibt es aber sehr wohl Optionen. Insofern kann das durchaus sein, dass ich auch noch viele Jahre hier bin.
Im Süden könntest du dir das vorstellen und auch da so das ganze Umfeld ist einigermaßen für dich so, weil du auch gesagt hast, du kommst eigentlich aus Metropolen.
Ja, doch, ich bin wirklich sehr gerne hier und ich erzähle es auch oft, dass ich in kaum einer Stadt so schnell sozial so gut reingekommen bin. Also ich bin erst anderthalb Jahre hier und das kenne ich nicht, dass man nach anderthalb Jahren sagen kann, hey, ich habe hier gute Freunde und ich habe Orte, zu denen ich sehr gerne und regelmäßig gehe und ich fühle mich hier irgendwie eingebunden. Das kenne ich eigentlich von anderen Städten nicht so. Und das liegt, weiß nicht, ob es am Süden liegt, aber vielleicht liegt es auch an der Größe der Stadt.
Und dass das dann vielleicht auch die Gefahr ist, nach anderthalb Jahren schon fast schon, kennst du schon alles und dann wird es irgendwann langweilig?
Bisher geht mir das noch nicht so, sondern ich sehe da eher im Moment noch die Vorteile drin, aber wer weiß, ja. Also in meiner Vergangenheit habe ich durchschnittlich alle 4 bis 6 Jahre die Stadt gewechselt. Mal gucken, was es jetzt hiermit wird. Man wird ja auch älter.
Bodenständig, irgendwann mal.
Ja.
Und die kommenden Ausstellungen, die du geplant hast, finden aber auf jeden Fall statt.
So ist also der Beschluss des Aufsichtsrates, ob es so kommen wird, das müssen wir alle beobachten. Eigentlich ist geplant, dass Ende November oder Anfang Dezember die nächste Ausstellung kommt und dann eben im Frühjahr 2018 die vierte von mir geplante, ja.
Und welche Themen oder Künstler hast du da?
Nach Schirinesch hat es vorgesehen, auch eine Einzelausstellung mit dem Künstlerduo André Korpis, Markus Löffler. Und ganz grob gesagt ist das Thema dieser Ausstellung, ich sage es in wenigen Worten, Big Data, gläserne Menschen, Datenüberwachung, solche Sachen. Die vierte von mir geplante Ausstellung ist wieder was ganz anderes. Die trägt den Titel Pop Art im Kongo. Es geht um eine angewandte Form von Kunst eben im Kongo, die sich dazu eignet, unsere Vorstellung von freier, autonomer, großer Kunst auf den Kopf zu stellen.
Und wie hast du dir diese Themen ausgewählt oder was war dein Impuls?
Was war mein Impuls? Jetzt müssten wir da in jeder Ausstellung nochmal einzeln einsteigen. Wenn man so ein Programm schmiedet, versucht man ja auch eine gewisse Bandbreite herzustellen an Themen und auch an Medien, in denen man die dann rüberbringt. Wiederum gibt es da auch dann pragmatische Gründe, die zu einem Programm führen. Gerade für diese Ausstellung Pop Art im Kongo gab es eine Gelegenheit, eine sehr hohe Förderung zu beantragen, weil es ein eigens dafür für Kooperationsprojekte mit afrikanischen Ländern wurde ein Fonds eingerichtet bei der Kulturstiftung des Bundes. Und da war natürlich auch ein gewisses Kalkül, hey, fällt mir dazu nicht was ein? Und das war schon auch ein Teil der Überlegung und so kam es auch. Und diese Show hat dann eine sehr hohe Förderung zugesprochen bekommen und das erlaubt eben tatsächlich wieder viele Kooperationen, es erlaubt es kongolesische Künstler nach Tübingen zu bringen und solche Sachen und dadurch wird so aus meiner Sicht ein Projekt dann interessant oder vielversprechend und deswegen verfolgt man es dann.
Ohne dich als Person wirken die Förderungen, sind Personen unbezogen?
Nein, sind sie nicht. Also auch das wird ein bisschen knifflig. Das gehört auch zu dem Thema Flankenschutz, dass ich jetzt versuche, eben sicherzustellen, dass dieses Projekt auch ohne mich realisiert werden könnte. Also das will ich zumindest versuchen.
Aber natürlich schwierig. Und du hast diese 4 Ausstellungen, die jetzt quasi 2 noch mit dir hier und 2 ohne dich, aber schon bei deiner Bewerbung für die Kunsthalle eigentlich schon im Sinne gehabt, oder?
Richtig, also in groben Zügen zumindest. Nicht ausgearbeitet, aber in groben Zügen, ja.
War das Teil deiner Bewerbung?
Genau, auch?
Und,
genau, ja.
Und diese Zusagen oder diese eventuellen hohen Fördergelder waren auch Teil der Entscheidung für dich, oder?
Vielleicht wurde darauf gehofft, dass ich als jemand, der bei dieser Stiftung, bei der Kulturstiftung des Bundes mal gearbeitet hat, dass ich besser als andere in der Lage bin, Drittmittel zu akquirieren, was wahrscheinlich auch stimmt. Aber natürlich gab es da keine Sicherheit, hätte auch anders laufen können.
Aber zu der Stiftung willst du nicht wieder zurück?
Zur Kulturstiftung des Bundes?
Ja,
nein, da war ich 6 Jahre gewesen und da habe ich auch viel gelernt und insbesondere auch kulturpolitisch gelernt. Aber das ist eine Vogelperspektive. Also da hat man ja nicht direkt mit den Projekten zu tun, sondern man im besten Fall begleitet man sie ein Stück oder initiiert sie auch ein bisschen. Aber man ist nicht wirklich auf dem Boden und arbeitet mit den Künstlern, den Institutionen vor Ort richtig zusammen. Deswegen nein, da würde ich jetzt nicht so gerne zurückgehen, obschon das eine sehr lehrreiche, gute Zeit auch war.
Ja. Nochmal zum Rahmenprogramm von Schirinesch. Was würdest du dir noch rauspicken, wenn du jetzt quasi einfacher Konsument wärst?
Was würde ich rauspicken? Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht würde ich am 14. September zu dem Musikslam gehen, was im Frauenprojektehaus organisiert wird. Ganz sicher würde ich mir auch mal eine der Filmvorführungen anschauen in der Kunsthalle, wo eben Women Without Men, also dieser Spielfilm von 2009, dieser preisgekrönte, eben gezeigt wird. Einmal im Monat wird er gezeigt, 4-mal hat man die Gelegenheit. Ja. Aber wo ich auf jeden Fall hingehen würde, ist die große Konferenz am 21. Oktober, eine zweitägige Konferenz zum Thema iranische Kunst, gestern, heute und morgen. Wie hat sich Kunst entwickelt von traditioneller Kunst zu Gegenwartskunst? Was spielte Shirin Neshat darin für eine Rolle? Sie ist ja eine Türöffnerin gewesen für viele junge iranische Künstlerinnen, die nach ihr kamen, die durch die Arbeit von Shirin Neshat es gewagt haben, sich selber zu porträtieren, ihre Körper zu zeigen, die Stimme zu erheben, Sachen, die vorher ja sehr schwierig und auch nicht ungefährlich waren. So etwas wird die Konferenz beleuchten und auch einfach einen tollen Überblick geben, wen es denn neben Shirin Neshat alles so an interessanten Künstlerinnen gibt. Das, wie gesagt, wird am 20. und 21. Oktober sein in der Kunsthalle, 2 Tage.
Die aktuelle Situation im Iran für Künstlerinnen, thematisiert ihr das oder was weißt du darüber?
Das würden wir auf dieser Konferenz gut erfahren von Leuten, die vor Ort sind oder da eben die engen Kontakte haben. Ich kann es nicht wirklich beantworten.
Weil im Prinzip sind die Mullahs ja dann schon noch sehr frauenfeindlich, um es mal gelinde gesagt.
Also ich bin da selber sehr interessiert an der Frage, was geht da, wie stark, aber ich bin auch interessiert herauszufinden, wie stark stimmen denn unsere Vorurteile, dass da nichts ginge und alles streng ist und so weiter. Auch dort in Teheran wird es irgendwie eine Subkultur geben und Untergründe geben und Netzwerke geben, die nicht kontrolliert sind und nicht kontrollierbar sind, die sich durchsetzen und Gegenkräfte darstellen. All das wird auch Thema von dieser Konferenz sein.
Shirin Neshat, die Ausstellung in der Kunsthalle, aktuell jeden Tag außer Montag?
Richtig, ja.
Es ist offen ab 10 Uhr?
Jeden Tag von 11 bis 18 Uhr, mit Ausnahme des Dienstages, da ist es 11 bis 19 Uhr.
Und die Filmvorführungen, Spielfilme in der Kunsthalle, da wird dann bequem bestuhlt?
Dieser eine Spielfilm, der wird nur einmal im Monat gezeigt im Nebengebäude, der ist nicht Teil des Parcours. Die Videoinstallation haben wir schon drüber gesprochen, da sitzt man sehr bequem und gerade im Sommer, wenn es schwül und heiß ist, dann geht ruhig in die Kunsthalle, da kann man sich sehr gut aufhalten. Kühle Luft und tolle Bilder.
Wie geht dein Arbeitstag heute jetzt weiter?
Na, jetzt fahre ich hoch in die Kunsthalle und mache, was alles so auf dem Tisch liegt.
Holger Kube Ventura, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank an euch.
Toi, 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 toi. Da geht nichts mehr jetzt. Ja. Heiß im Studio.
Ja.
Für weitere Projekte, dass du uns in irgendeiner Form hier in Tübingen erhalten bleibst und vielleicht in der Nachbarschaft irgendwo ein Plätzchen findest.
Genau, vielleicht beim Radio Wüste Welle.
Du kannst hier gerne ehrenamtlich mitmachen, eine Sendung über Kunst hier anfangen, Holger.
Genau, da denke ich mal drüber nach, ja.
Ja.